Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest den 5. von 14 Auszügen aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Mütterlicherseits ist Nanning ein Nachkomme von Amrumer Kapitänen. Geboren ist er aber in Hamburg, gehört also nach dem Verständnis echter Amrumer Kinder nicht dazu. Zahlreiche Amrumer sind nach Amerika ausgewandert, darunter auch Nannings rätselhafter Onkel Theo, der ihm vor Jahren einen Federkopfschmuck geschenkt und mit ihm Sitting Bull gespielt hat. Eine für den kleinen Jungen eindrückliche Erinnerung. Bei der Nennung des Namens Theo gibt es zwischen Mutter und Tante Ina entweder Schweigen oder Streit. Doch einige ältere Amrumer kennen ihn, wie der alte Sam Gangsters, der auch ein Amerikaner sein könnte. Nanning hilft ihm bei der Seehundjagd, dann nimmt ihn Sam mit zu sich nach Hause.
Nanning konnte kaum fassen, wie sehr sich das Innere eines Hauses von seinem Elternhaus unterscheiden konnte. Der Boden des Flurs sah aus, als befände sich unter all den herumstehenden, abgestellten Gerätschaften, Harpunen, Schollenprägen, Beilen, Werkzeugen, Seilen, Elgern und so weiter, nicht ein einziger Kehrbesen. Er meinte sogar, so etwas wie eine Schleifspur auszumachen, die getrocknetem Blut nicht unähnlich war und in den Raum führte, den Nanning für die Küche hielt. Über einem Haken an der Wand hing Nannings Federhaube. Vorsichtig hob er sie herunter und setzte sie sich wieder auf. Sam Gangsters betrat ein Zimmer rechter Hand. Darauf achtgebend, nichts umzustoßen, ging Nanning durch den Flur und blieb an der Tür stehen. Der Alte kniete vor einer Truhe und kramte darin herum. Bei dem Raum musste es sich um die gute Stube des Hauses handeln. Auch hier hingen ein paar Kapitänsbilder und kunstvoll bemalte Fliesen mit Brick und Kogge an den Wänden. Viel markanter aber als das Vertraute in dieser guten Stube war das Fremde. Dort, wo in Nannings Elternhaus, bei Hermann daheim oder in anderen Häusern Norddorfs die Familiengeschichte, besonders die frühere, in Ölgemälden, auf Ziertellern oder anderem Kunsthandwerk verewigt war, da schien die Dernsk im Hause Sam Gangsters vielmehr eine Art Museum zu sein. Ein Museum über die Lebensstationen des Sam Gangsters. Es erinnerte Nanning, wenn er auch das sichere Gefühl hatte, dies sei irgendwie sündhaft, an die Darstellung des Kreuzwegs in der Nebeler St. Clemenskirche. Bei dem Gedanken konnte er die auf seinen Nacken niederfahrende Handfläche des Pastors fast schon spüren. Sam Gangsters murmelte vor sich hin, fragte sich, ob er sich doch geirrt hatte, dass von etwas, von dem Nanning nicht wusste, was es denn war, doch nichts mehr übrig war. Dann stand der Alte auf, indem er sich schwer auf seinem Knie abstützte, und durchschritt das Zimmer. Als er an der Tür gegenüberliegenden Wand vorbeikam, zeigte er beiläufig mit dem Daumen auf ein großes, rechteckiges Plakat mit teils abgerissenen Ecken. Nanning traute sich nicht über die Türschwelle. »Wegen dem hat dein Onkel Theo dich Sitting Bull genannt.«
»Warum?«
»Ja, guck mal, der hat eine Indianerhaube auf dem Kopf.«
Nanning betrat das Zimmer und stellte sich vor das Plakat. Es war in erdigen Farbtönen gehalten und bereits stark verblichen. Die Abbildung darauf war trotzdem erkennbar. Es zeigte jemanden mit Federkopfschmuck. Sitting Bull. Zu Pferde. Zu allen Seiten, auf kreisrunden Rängen, saßen dicht gedrängt Zuschauer und begafften diesen ersten Sitting Bull. So fasziniert Nanning war, irgendetwas an dem Bild gab ihm ein ungutes Gefühl.
»Wie meine?« sagte er und drehte sich um. Sam Gangsters kramte bereits in den Schüben eines alten Sekretärs. »Und die hat Theo dir aus Amerika mitgebracht.«
Nanning besah sich Sam Gangsters Lasso, einen Cowboyhut und ein paar etwas rostiger Sporen, die neben dem Zirkusplakat an der Wand hingen. Lasso und Hut kannte Nanning bereits von Besuchen Sam Gangsters in der Dorfschule. Er hatte ihnen das Lassowerfen gezeigt. Während Hermann durchaus Talent bewies, war Nanning nicht ein einziger halbwegs ordentlicher Wurf mit dem Lasso gelungen. Vom Treffen der Kalbsattrappe, die Sam Gangsters aus gebündelten Heidekrautzweigen geformt hatte, nicht zu reden.
»Amerika, da ist meine Urgroßmutter geboren.«
»Ich weiß, Juliane Jessen.
Und genauer gesagt ist sie auf der Überfahrt nach Amerika geboren.
Wo ist Onkel Theo abgeblieben?
Die ganze Zeit über, die er mit Sam Gangsters verbracht hatte, war diese Frage in seinem Hinterkopf gewesen. Wie tuckerndes Kopfweh, das sich irgendwann in den Vordergrund drängt und sich nicht mehr ignorieren lässt.
Das wüsste ich auch gern.
Meine Mutter weiß es auch nicht,
sagte Nanning schnell, für den Fall, der Alte könnte ihm erneut sagen, Nanning solle seine Mutter fragen.
Das glaube ich.
Nanning beobachtete den herumkramenden Sam Gangsters genau. Wie der das gesagt hatte. Etwas am Tonfall kam Nanning komisch vor, aber er entschied sich dagegen, weiter nachzuhaken. Stattdessen sah er sich die vielen gerahmten Fotografien an, die überall an den Wänden hingen. Auf einem, direkt auf Nannings Augenhöhe, war ein jüngerer Sam Gangsters in voller Cowboy-Montur zu sehen. Der Alte musste kurz aufgeblickt haben, denn er sagte, »Montana, um 1910. Da durfte sich das Pony nicht bewegen, sonst wäre das Bild verwackelt.«
Nanning ging die Wand weiter ab und blieb an einer anderen Fotografie hängen, die offensichtlich in einer Großstadt aufgenommen wurde. An einem sehr schicken Auto lehnte ein, wie es aussah, wenig älterer Sam Gangsters. Und so wie Cowboyhut, Lederbeinschutz und Sporen an den Stiefeln zu dem Schimmel auf dem Foto aus Montana gepasst hatten, so passte der schnittige Anzug mit breiten Schultern, schnurgeraden Bügelfalten und einem breitkrempigen Hut ganz anderen Stils zu dem großen Automobil. Auch das Gewehr war ausgetauscht worden. Noch nie hatte Nanning so ein Gewehr gesehen. Er schätzte, dass es sich um eine Art Maschinenpistole handelte, wie Soldaten sie trugen. Nanning fragte sich, ob dieses Bild der Beweis dafür war, dass die Gerüchte im Dorf um Sam Gangsters der Wahrheit entsprachen, dass sein Spitzname auf Tatsachen beruhte, dass er nur wieder nach Amrum zurückgekehrt war, weil er in Amerika jemanden totgeschossen hatte.
»Chicago«, sagte Sam Gangsters hinter ihm, und durch Nanning ging ein Ruck.
Der Alte richtete sich auf und hielt etwas Flaches, Rechteckiges hoch. Eingepackt in braunes Papier, auf dem in grau-blauen Druckbuchstaben Hershey's stand. An den Enden der Packung kam Silberpapier zum Vorschein.
»Ist doch noch was da!«
Nanning stand der Mund offen. »Echte amerikanische Schokolade?«
»Was denkst du denn? Aber nix davon zu deiner Mutter.«
Nanning nickte und schob die Schokolade vorsichtig in die Hosentasche. Fast zur Hälfte schaute sie oben noch heraus. Zurück auf dem Hof stellte Sam Gangsters Nanning einen vollen Blecheimer Hühnerfutter vor die Füße.
»Darfst keinem sagen, wo du das her hast.«
»Aber die Fragen.«
»Ja, aber wenn deine Mutter hört, dass ich mit dir und einem Gewehr draußen war, ist morgen Ortsgruppenleiter Schneider hier und stellt mich an die Wand.«
»Und was soll ich sagen?«
»Sag, das hast du bei mir geklaut.«
»Ich darf nicht klauen.«
Grinsend sagte Sam Gangsters, »stimmt. Sag, du hast Onkel Antonius geholfen.«
»Das ist gelogen.«
»Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß nur, wenn du mit dem Eimer hier weggehst, hast du geschworen, dass du mich nicht verrätst.«
Nanning versprach es hoch und heilig. Dann nahm er die Federhaube vom Kopf, legte sie in den Futtereimer und schleppte ihn nach Hause. Sobald Nanning das Tor zum Hof geöffnet hatte, stürzten die Hühner auf ihn zu. Während er das Futter verstreute, fielen ihm auf den Rücken dreier Hühner blutige Stellen auf, wo ihnen von anderen Hühnern die Federn herausgepickt worden waren.
»Wo hast denn das Futter her?«
An einer Stelle des Hofs lag nun ein kleiner Hühnerfutterhügel. Nanning drehte sich um. Hermann schaute über den Zaun zwischen den Höfen.
»Geheimnis?
Das ist ja was ganz Neues.«
Nanning ging zum Zaun. »Können wir heute auf Schollen?«
»Ich denke, du willst Kaninchen fangen. Scholle ist heutzutage das Amrum-Geld.«
Hermann sah ihn mit einem Ausdruck an, der ganz klar sagte, er nähme Nanning nicht ab, dass dieser Satz von ihm selbst stamme.
»Wo warst du denn die ganze Zeit?
Tante Ena stand in der Haustür, den Wäschekorb mit einem Berg Wäsche im Arm. Ihr Haar war noch nicht gemacht. In ungeordneten Wellen stand es hierhin und dorthin. Ihre Stirn lag frei und betonte ihre Augenbrauen.
»Geheimnis!«
»So viel zum Überlegen einer Notlüge«, dachte Nanning.
»Willst du, dass Mutter vor Schreck das Kind kriegt, weil hier irgendein Bauer...« »Ist kein Bauer. Ich gehe gleich mit Hermann auf Schollen.«
Ganz selbstverständlich erwartete er, dass Tante Ena irgendeinen Grund parat haben würde, weshalb es unmöglich war, dass Hermann und er jetzt Schollen fangen gingen. Schließlich war Tante Ena, wenn sie auch Tante Ena war, eine Erwachsene. Und er war die ganze Nacht, oder die halbe, soweit sie wusste, weg gewesen. Aber dann grinste sie ihn an, eine ihrer dunklen Augenbrauen erhoben.
»Mann, Nanning, ich weiß schon, dass du da mit meiner Frage ausweichen wolltest, aber trotzdem, tüchtiger Junge.« »Pimpfhagener zum Appell!«
Der Ruf hallte um die Hausecke. Instinktiv duckte Nanning sich ab. Sowohl Tante Ena als auch Hermann sahen ihn fragend an.
»Gustav, die rechte Hand von unserem Hordenführer.«
Der klein gewachsene Junge mit dem weißblonden Haar und den immer rosigen Wangen, der am anderen Ende Norddorfs wohnte, hatte Nanning noch gefehlt. Eilig dachte er über eine Ausrede nach. Tante Ena schob sich an der Hauswand entlang und sah vorsichtig um die Ecke, zog dann den Kopf sofort wieder zurück.
»Wir wollten doch auf Schollen«, sagte Nanning in einem quengelnden Flüsterton. »Aber zack, zack«,
kam es von vorne. Tante Ena stellte den Korb ab, der Gipfel des Wäscheberges rutschte herunter und duckte sich zu Nanning und Hermann, der über den Zaun geklettert war.
»Ich lenk den abgebrochenen Pimpf ab und ihr verschwindet nach hinten weg über die Höfe.«
Sie zeigte auf das Ende des Hofs, an dem der mächtige Rosenbusch stand.
»Im Ernst?«
Tante Ena nickte entschlossen.
»Pflichterfüllung, richtig oder falsch, kann deine Mutter nicht essen.«
Nanning sprang seine Tante an, umarmte sie fest um die Hüfte. Hermann grinste breit. Er war bereits am Rosenbusch vorbei und über den Zaun, als Nanning die Schokolade in seiner Hosentasche spürte. Er stieß die Hacken zu einer harten Bremsung in den Grund und lief zurück zur Tante, die noch nicht ganz an der Hausecke angekommen war und sich im Gehen den Kittel etwas zurechtzuppelte. Sie drehte sich um.
»Was noch?« »Fast vergessen. Kannst du die für mich verwahren?«
Er hielt ihr die Tafel Hershey's hin.
»Irgendwo, wo Macker nicht rankommt. Kannst gern was von naschen.«
Sie nahm die Schokolade entgegen.
»Lass mich raten. Geheimnis?«
Zwar wusste Nanning beim besten Willen nicht, ob dies ein geeigneter Moment für diese Geste war, aber er folgte trotzdem seinem Gefühl und ließ es darauf ankommen. Er kniff ein Auge zusammen und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Nasenspitze. Dann folgte er Hermann. Ein Austernfischer schritt in einiger Entfernung das Watt ab, ganz so, als wolle er jeden Zentimeter der glitzernden Weiten vermessen. Dann stach er zu. Der rote Schnabel verschwand fast zur Gänze im Boden. Eine leichte Bewegung seines Kopfes und er zog den Schnabel wieder hervor. Hätte Nanning nicht genau gewusst, was der Vogel im Schnabel hatte, er hätte es auf die Entfernung nicht erkennen können. Etwas traf ihn in die Seite, ließ ihn aufschrecken. Hermann verzog den Mundwinkel. Er hatte Nanning mit seinem Eisenstab einen leichten Stoß verpasst, um ihn ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Nannings Eisenstab steckte bereits im Boden, neben einem der unzähligen gekringelten Schlickhäufchen vor ihnen. Mit beiden Händen drückte er den Stab noch etwas tiefer hinein und drehte ihn anschließend. Er ging in die Hocke und zog ihn wieder heraus. Um das Ende des Eisenstabs hatte sich ein Sandwurm geschlungen. Nanning griff ihn sich und ließ ihn in den Eimer zu den anderen fallen. Auch Hermann hatte gerade ein langes Exemplar aus dem Watt gezogen. Er ließ den Wurm zwischen Zeige und Mittelfinger baumeln. Nanning wischte sich mit dem Unterarm Schweiß von der Stirn.
»Ist genug!«
Das Geräusch eines in den Eimer platschenden Wurms. Die Tide. Hermann nahm einen Eimer und ging los, zum Wasser. Nanning folgte dem Freund mit dem anderen Eimer. Das dickere Tau mit den daran angebrachten Leinen, an deren Enden Angelhaken geknotet waren, lag genau so ausgebreitet am Ufer, wie die beiden es hinterlassen hatten. Sie schmissen die Eisenstäbe hin, stellten die Eimer ab und machten sich an die Arbeit. Auf ihrer Flucht vor Pimpf Gustav hatte Nanning Hermann festgehalten und ihm gesagt, dass sie ihre Ausrüstung nicht dabei hatten. Also waren sie noch einmal auf gleichem Weg zurückgeschlichen, um aus Opa Arjans Schuppen den Hooker, die Grundleine mit den vielen Fangleinen und je zwei Eisenstäbe und Eimer zu holen. Während sie am Ufer saßen, Sandwürmer auf die Angelhaken zogen und der langsam auflaufenden Flut zusahen, dachte Nanning darüber nach, dass Föhr und Sylt bei Flut komischerweise sogar näher wirkten als bei Ebbe. Vielleicht lag es daran, dass man mit dem Boot schneller auf den Nachbarinseln war als zu Fuß durchs Watt. Trotzdem, dachte er, hätte dies aber nie offen zugegeben, wirkten die Inseln bei Ebbe beinahe wie miteinander verbunden, als wären sie keine Inseln, sondern eher so etwas wie Landstriche, unterschiedliche Striche desselben Landes. Hamburg dagegen wirkte unendlich fern, egal wie er es drehte und wendete, ein weit entferntes Land. Und tatsächlich war ja das Hamburg vergangener Zeiten, das alte Hamburg der Hanse und der Amrumer Kapitäne, ihm durch die Bücher und Geschichten näher als das Hamburg seiner Geburt. Je weiter seine Gedanken sich von Amrum entfernten, je länger sie fort von zu Hause blieben, desto deutlicher schien er das Vergehen der Zeit zu spüren. Einer Zeitspanne mit davor und danach. Das machte ihn schwermütig. Verstohlen warf er einen Seitenblick auf Hermann. Der Freund war darauf konzentriert, Würmer auf die Haken zu drücken. Das tat er mit einer Sorglosigkeit, wie es sie, fand Nanning, nur ohne das Wissen oder die Ahnung eines Anfangs und eines Endes geben konnte. Hier! Nanning zeigte auf dieselbe Jolle, mit der er vor Stunden genau an dieser Stelle an der Mole des Steenodder Hafens angelegt hatte. Nee, das ist das Boot von Sam Gangsters. Hermann hielt an, sodass auch Nanning stehen bleiben musste. Sie trugen die lange Leine mit den Haken gemeinsam. Der schläft tagsüber, weil er immer erst in der Nacht loszieht. Hermann schien nachzudenken, sagte dann, aber wie sollen wir den Hooker denn ausbringen? Klappt schon. Willst du so lange warten, bis wieder Ebbe ist? Bist du sicher? Ja, komm, wir gehen raus auf den Priel und dann lassen wir uns von der Tide treiben. Die ganze Zeit über, während sie die Jolle beluden und losmachten, sah Hermann sich schuldbewusst um. Selbst als sie das Boot aus der Umarmung der Mole paddelten, blickte Hermann sich noch beunruhigt zum Anleger um. Hoch über ihnen glitten die Möwen ohne Flügelschlag dahin. Es war wieder zugezogen und der Wind hatte aufgefrischt. Die Jungs hatten die am Boot verteute Grundleine mit den beköderten Fangleinen sorgfältig über dem Priel ausgebracht. Schon bald hatte Hermann aufgehört zu widersprechen und war Nannings Einschätzung gefolgt, entlang welcher Linie der Hooker mit den größten Erfolgsaussichten lag. Zwar war Hermann derjenige von beiden, der nach Föhr auf die Kapitänsschule wollte, danach zur See und Matrose werden, aber Nanning kannte sich da draußen auf dem Wasser besser aus. Ebenso wie Hermann auf Amrum stets eine neue Abkürzung zu kennen schien, jede einzelne Düne schon einmal bestiegen, jedes Erdloch übersprungen hatte, so hatte Nanning das Wattenmeer nicht nur auf seinen Streifzügen zu Fuß durchkämmt, sondern war auch mit seiner Tante dort gesegelt. Es fühlte sich für Nanning gut an, den steifen Zug des Westwindes um die Wangen zu spüren. Und es zeigte sich, dass er die richtige Stelle gewählt hatte, was ihn mit einiger Genugtuung erfüllte. Scholle um Scholle holten sie aus dem Wasser. Die Zinkwanne von Sam Gangsters war im Nu voller zuckender Plattfische. »Von wem hast du nur das Futter?« Nanning war bereits aufgefallen, dass Hermann zunehmend nachdenklich wirkte. »Kommst mit einem halben Zentner Futter nach Haus und dann vertellst was von wegen Amrum Geld. Das ist doch nicht normal.« Sam Gangsters hatte Nanning ein Versprechen abgenommen. Er durfte nichts verraten. Auch Hermann nicht. Und auf gewisse Weise gefiel es Nanning sogar, einmal etwas zu wissen, was der beste Freund nicht wusste. »Man muss auch mal ein Geheimnis bewahren können.« Hermann sah ihn still an. auch dann noch, als man eigentlich schon mit einer Antwort rechnen konnte. Dann nickte er. »Und wenn du allein bist, geht es am besten.« Hermann stand auf und bewegte sich zum Bug vor. Wie er mit ausgebreiteten Armen versuchte, das Gleichgewicht zu halten und sich schlurfend vorwärts schob, ließ Nanning aufmerken. Aufrecht saß er da und blickte sich um. Er spürte den Sog.
»Die Tide kentert. Wir sind mitten im Amrum tief. Der Strom zieht raus in die Nordsee.«
»Ich dachte, du hast keine Angst vor der See. Nordsee ist Mordsee.«
Die Jolle schlingerte und begann sich zu drehen. Hermanns Gesichtsausdruck verlor allen Trotz.
»Aus dem Ebbstrom raus!«
Hermann holte so schnell er nur konnte die Fangleine ein. Dann kam er zurück und schob sich neben Nanning auf die Ducht. Beide begannen zu paddeln und versuchten hektisch gegen die Strömung anzukämpfen. Die Jolle drehte sich wieder um die eigene Achse und trieb ab. In der Bewegung deutete der Bug wie im Hohn für einen Augenblick auf Amrum. Die Jungs sahen, wie die Insel langsam an ihnen vorüberzog. Der Seegang wurde rauer, der Wind steifer.
»Weiter! Pull!«
Sie fingen wieder an, mit voller Kraft zu paddeln. Aber es nützte nichts. Das Boot wurde von der unsichtbaren Kraft der Strömung mitgezogen, hinaus aufs Meer. Nanning gab es auf und legte sein Paddel ins Boot. Da Hermann unbeirrt weiterpaddelte, keuchend und mit puterrotem Kopf, drehte sich die Jolle erneut um die eigene Achse. Nanning presste die Lippen aufeinander. Dann sagte er,
»Die Tide zieht raus. Da kommen wir nicht gegen an.« »Hilft doch nix«, schrie Hermann, »nicht schlapp machen.«
Nanning stützte sich am Mast ab, stand auf und hielt den hin- und herschlagenden Baum mit dem Unterarm auf Abstand.
»Wir müssen segeln, sonst wird das nix.«
Nanning hielt sich fest, wo er nur konnte, als er sich Schritt für Schritt seinen Weg zum Heck, zur Pinne bahnte. Blecheimer rollten ihm über die Füße. Die Zinkwanne knallte gegen den Schwertkasten. Einige der Plattfische, die herausgefallen waren, glitschten hin und her. Sicherheitshalber ging Nanning in die Knie und löste so die Leine, mit der sie die Pinne festgemacht hatten. Die tanzte sofort hin und her. Er setzte sich auf die Bordwand und hielt sie mit seiner linken fest. Es fing an zu regnen, in vereinzelten, schweren Tropfen, die ihm wie Hagel ins Gesicht schlugen.
»Lass das Schwert runter!«
rief er Hermann zu, der ebenfalls sein Paddel ins Boot geworfen hatte. Hermann kroch zum Schwertkasten und senkte das Schwert ab. Unwillkürlich duckte Nanning sich, als der Baum über ihn hinwegsauste. Hätte er eben noch gestanden, wäre er glatt ins Wasser geworfen worden, im schlimmsten Fall sogar bewusstlos durch den Schlag des Baums. Im Sitzen aber war sein Kopf sicher.
»Mach die Bänzel vom Segel ab, damit wir's hissen können«, rief er, während er versuchte, mit der Pinne das Boot zu beruhigen.
Hermann musste sich hinstellen, um an die Bänzel heranzukommen, die das um den Baum gewickelte Segel hielten.
»Pass auf, der Baum! Ducken, wenn er rumkommt!«
Nanning tat sein Bestes, den Baum mit der freien Hand festzuhalten, während Hermann daran arbeitete. Für einen Moment ließ der Wind nach. Hermann kam voran. Nanning stand auf und löste die Bänzel im hinteren Bereich des Baums. Dann setzte er sich wieder. Das Segel rauschte ins Boot herunter, blähte sich ein wenig im Wind und fiel dann wieder in sich zusammen.
»Da vorne am Mast ist das Fall. Mit dem ziehst das Segel hoch«, rief er und wies dabei auf den Mast. »Ich versuch, das Boot in den Wind zu legen, dann geht's leichter.«
Hermann kroch nach vorne. Schollen glitten ihm über die Hände. Am Mast angekommen, löste er das Fall und begann langsam, das Segel hochzuziehen. Der Wind fasste trotz aller Bemühungen Nannings hinein und ließ das Boot gefährlich krängen. Dann richtete es sich abrupt wieder auf. Vorne am Mast rollte Hermann herum, ließ das Fall aber nicht los. Nanning drückte die Pinne nach Steuerbord, um in den Wind zu schießen. Aber es gelang ihm nur halb. Trotzdem schaffte Hermann es, nachdem er sich etwas gefangen hatte, das Segel weiter hochzuziehen. Wenn der Wind in das flatternde Segel fasste, musste Hermann das Fall mit beiden Händen festhalten. Er schaffte es schließlich. Das Segel war gesetzt. Nanning lächelte kurz gegen Wind und Regen an, konzentrierte sich aber sofort wieder, denn noch waren sie nicht in Sicherheit. Hermann machte das Fall wieder an der Klampe fest und drehte sich im Liegen zu Nanning um. Der löste die Schot und hielt sie in der rechten Hand. In der linken hatte er die Pinne. Er holte die Schot dicht und die Jolle begann sich zu bewegen. Allerdings in die falsche Richtung.
»Wir müssen wenden. Pass auf, der Baum kommt rum.«
Zur Sicherheit blieb Hermann einfach liegen. Nanning schob die Pinne weit von sich. Das Boot gehorchte. Es kam langsam herum. Wellen schlugen herein, am Boden sammelte sich Wasser. Wie Nanning war auch Hermann bereits komplett durchnässt. Er lag halb im Wasser. Nanning wechselte auf die andere Seite. Dabei trat er auf eine Scholle und schlug fast hin, schaffte es aber, sich an der Bordwand abzufangen. Nur das Knie stieß er sich schmerzhaft an. Er biss die Zähne zusammen und setzte sich wieder.
»Ein von den Eimern!« rief Nanning und zeigte hin. »Pützma!«
Er hatte das Boot herumgebracht, war aber zu weit nach Norden geraten.
»Wir müssen erst mal ein Stück runter und dann ein, zwei Schläge kreuzen«, sagte er beschwörend und mehr zu sich, denn Hermann konnte ihn nur hören, wenn er schrie.
Hermann schnappte sich einen der herumpolternden Eimer, schrammte damit im Sitzen über den Bootsboden und schüttete ein wenig Wasser hinaus. Lächerlich wenig, wie Nanning fand. Die schwere alte Jolle lief jetzt. Sie hatten Südwestwind und das Boot lag gut im Wasser. Nanning spürte, dass sie aus dem Ebbstrom heraus waren. Innerlich bereitete er sich auf die nächste Wende vor. »Bloß keinen Fehler machen jetzt«, sagte er sich und schrie.
»Wende!«
Er zog das Boot herum. Inzwischen waren sie schon dichter unter der Küste Amrums, aber trotzdem schlug Wasser in die Jolle. Und mehr, als Hermann rausgeputzt hatte. Noch mehr Wasser im Boot und es würde nicht mehr zu manövrieren sein. Hermann hatte aufgehört zu putzen. Er stützte sich auf einen Ellenbogen und sah Nanning an, als hätte er eine einzige große Frage. Die Anspannung hielt ihn noch einen Augenblick gepackt, aber dann merkte Nanning die Beruhigung in Wind- und Wellengang. Langsam wich die Starre, die er erst jetzt richtig wahrnahm, aus seinem Körper. Er richtete sich auf. Noch ein Stück und dann wieder rum.
»Wende!«
rief er erneut. Der Baum rauschte herum. Der Wind fasste wieder ins Segel. Noch einmal schwappte ein Schwall Nordseewasser ins Boot, aber da vorne lag die Mole von Steenodde, einer Verheißung gleich. Sie waren gerettet. Das Wasser im Boot schlug hin und her. Die Schollen rutschten darin herum, zeigten ihre weißen Unterseiten. Hermann kam zu Nanning ans Heck, kriechend.
»Mann«,
sagte er, und Nanning sah ihm die Erleichterung an, so als hätte Hermann eben noch mit ihrem Ende gerechnet. Er wirkte, als hätte er Nanning und sich bereits weit draußen gesehen, hoffnungslos fern von der heimischen Insel. Eine beinahe ungläubige Freude sowie Bewunderung für Nanning lagen in seinem Blick.
»Mann«,
sagte Hermann nochmal,
»woher weißt du das alles?«
»Von Tante Ena. Die war vorm Krieg im Segelclub in Hamburg.« Hermann nickte langsam und drehte sich um, nach vorn, wo Amrum die Arme öffnete, um sie zu empfangen. Nanning fiel ein Eiderentenpärchen auf, das gemeinsam an der Uferlinie entlang watschelte. Vielleicht, dachte er, warteten sie darauf, dass das Wasser den Wattboden freigab, damit sie leichter an die Miesmuscheln kämen, die sich im Gegensatz zu anderen Muscheln nicht in den Boden eingruben. Hermann gab ein Räuspern von sich, das nichts Gutes verhieß. Nanning guckte dahin, wo sein Freund hinblickte. Sam Gangsters, Werkzeugkasten in der Hand, stand auf der Mole und sah der Jolle entgegen, die er genau dort vorzufinden erwartet hatte, wo er gerade stand.
Mist!
Torben Kessler mit Folge 5 aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, auch in der NDR Kultur App. Und am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Patienten sollen leichter erkennen können, welches Krankenhaus für ihren Fall die beste Behandlung bietet. Dazu veröffentlicht das Bundesgesundheitsministerium heute einen bundesweiten Klinikatlas. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Auf bundes-klinik-atlas.de gibt es Antworten auf unterschiedliche Fragen. Zum Beispiel, wie oft ein bestimmter Eingriff in einer Klinik gemacht wird und wie viele Fachärzte dort arbeiten. Auch über Komplikationen, die aufgetreten sind, gibt es Informationen. Verglichen werden mehr als 1.700 Krankenhäuser bundesweit. Sie werden in 3 Stufen eingeteilt, von wohnortnaher Grundversorgung bis Maximalversorgern wie Unikliniken. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält den Atlas für irreführend und überflüssig.
Die ersten Hilfsgüter haben über den neuen schwimmenden Behelfshafen den Gazastreifen erreicht. Wie das US-Militär mitteilte, kam die Lieferung heute früh im palästinensischen Küstengebiet an.